Japan und der Orient sind, abgesehen vom Christentum, die beiden Kulturkreise, mit denen ich mich inzwischen seit über 30 Jahren intensiv beschäftige, auf die eine oder andere Weise, mal praktisch, mal theoretisch, mal ästhetisch, mal spirituell. Das sagte der Autor Christoph Peters. In seinem Roman spielt das Motiv der religiös geprägten Suche eine wichtige Rolle. Glauben und Spiritualität sind zentrale Themen für ihn. So auch in seinem neuen Roman Innerstädtischer Tod. Da spielt ein Priester eine wichtige Rolle. Christoph Peters selbst war als Schüler auf einem bischöflichen Internatsgymnasium am Niederrhein. Kurz vor Beginn der vorösterlichen Fastenzeit sprechen wir mit ihm über die spirituelle und ästhetische Dimension des Verzichts. Guten Tag, Herr Peters.
Hallo, guten Tag.
Welche Rolle spielte oder spielt für Sie im Leben denn die Fastenzeit im bischöflichen Internat? Ist die doch bestimmt recht streng eingehalten worden, oder?
Naja, so richtig streng nicht. Die Fastenzeit begann immer an Aschermittwoch mit dreitägigen Exerzitien, die dann alle machen mussten. Für jeden Jahrgang gab es dann einen eigenen Priester, der irgendwie eigens für diese Zeit dann kam und hat dann irgendwie die Gruppen angeleitet mit spirituellen Übungen. Ich habe das als Kind und Jugendlicher alles sehr, sehr ernst genommen, sah mich selber immer auf einem primär religiös geprägten Weg und habe alle möglichen Experimente dann auch als Pubertierender gemacht mit so richtig brutalem Fasten, irgendwie 8 Tage nichts essen und nur was trinken und gucken, was dann der Körper und der Geist dann irgendwann machen, wie man dann irgendwie in dieses berühmte Hochkommt, eine besondere Konzentration, die sich einstellt, wenn man irgendwie dem Körper die Energie verweigert. Habe danach auch immer alle möglichen anderen asketischen Übungen im Bereich Fasten gemacht. Habe dann leider aufgrund einer chronischen Darmerkrankung das irgendwann nicht mehr so praktiziert, weil die Effekte dann auf den Restorganismus oft sehr unangenehm waren. Aber im Grunde das Prinzip des Verzichts, der Reduktion ist etwas, was mich eigentlich seit Schülertagen umtreibt.
Und wie ist das heute? Spielt das Fasten oder Verzichten oder die Fastenzeit sogar noch irgendeine Rolle für Sie?
Also die Fastenzeit als spirituelle Zeit spielt irgendwie auf jeden Fall eine Rolle. Ich versuche immer dann irgendwie noch mal wieder tiefer in diese religiösen Quellen reinzugehen. Ich bin ja auf so einer sehr offenen Suche, die mich in alle möglichen Bereiche reingeführt hat, ohne dass das im eigentlichen Sinne synkretistisch sein soll, aber einfach dadurch, dass ich viel in verschiedenen Gegenden der Welt unterwegs war, viel mit sufischen Moslems zu tun hatte, damit auf Reisen war, deren Übungen kennengelernt habe, Ramadan kennengelernt habe und dann gleichzeitig japanische Teezeremonie mache, lange auch Zazen gesessen habe. Teezeremonie ist ja ein extrem reduziertes Ritual, wo man Tee zubereitet mit ganz wenigen Dingen, Gegenständen, die aber sehr ausgewählt sind, in einem sehr kargen, bewusst ärmlich gehaltenen Raum ursprünglich und so. Also alle diese Fragen des Viels und des Wenig spielen für mich eine ganz große Rolle, was auch damit zusammenhängt, dass ich tatsächlich selber in mir beides habe. Ich bin auch Sammler, das heißt, ich neige zum barocken Viel. Das barocke Viel führt natürlich immer dann, wenn man die religiösen Texte anlockt, auch wieder in sein Gegenteil, dass man denkt, um Gottes Willen, das ist so viel Zeugs, was mache ich hier? Das muss alles wieder weg.
Der Verzicht, das Reduzieren kann eine wichtige Rolle spielen. Schlichtheit, Einfachheit, ist da auch eine bestimmte Ästhetik mit verbunden?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da würde ich sagen, sowohl im künstlerischen Bereich als auch im Bereich der Lebensführung ist ja das Ideal, dass es einfach sein soll, aber dem steht natürlich immer auch das Barocke entgegen. Das Strenge, das Asketische, das Reduzierte, was den Geist über die Kunst, über die Dinge zur Konzentration, zur Besinnung führt, ist das eine. Und das andere ist das Abbild der unendlichen Fülle des Lebens und der Schöpfung. Also ich meine, der liebe Gott ist ja nicht geizig gewesen, als er beschlossen hat, jetzt die Welt zu schaffen, sondern er hat quasi mit vollen Händen ausgeteilt. Und gleichzeitig ist er sozusagen der eine, der in der totalen Einheit völlig reduziert ist, aber in dem Moment, wo die Einheit in die Schöpfung geht, wird sie halt unendliche Fülle. Zwischen diesen beiden Polen als Abbilder Gottes schwanken wir als Menschen natürlich auch hin und her. Wir haben immer die Neigung zur Verschwendung. Alle Kulturen haben Verschwendungsexzesse, wenn sie irgendwie die Möglichkeit dazu haben. Und alle haben dann auch im Gegenteil wieder die Beschränkung als Ideal oder asketische Prediger, die dann sagen, nee, wir müssen uns konzentrieren, wir müssen bescheiden sein, wir müssen uns auf das Wesentliche besinnen und irgendwie nicht dieses ganze Zerfleddern in unendlich vielen Details und Habseligkeiten.
Fastenzeiten gibt es ja in allen Religionen. Kann das die Konzentration auf das Wenige tatsächlich auch zum Wesentlichen führen?
Das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben ja auch in unserem Kopf, nicht nur in dem, was wir so praktisch im Leben, wir haben ja auch da beides. Wir haben eine große Sehnsucht nach Stille, nach Konzentration. Im Buddhismus steht die Leere, die irgendwie beseelte Leere im Zentrum, die man erreichen will. Gleichzeitig haben wir natürlich, sobald wir wach werden morgens, dieses Chaos an Stimmen in unserem Kopf, was einerseits ein unglaublicher Pool an Ideen, an Kreativität, an Innovationskraft ist, auf der anderen Seite aber einen natürlich auch in den Wahnsinn treibt, wenn es einem nicht gelingt, irgendwann diese unendliche Mengen von Stimmen wieder zu reduzieren und zu sagen, ich beschränke mich jetzt auf diesen einen Gedanken, ich gucke jetzt eine weiße Wand an oder ich gucke jetzt ein schwarzes Bild an und konzentriere mich auf meinen Atem oder auf den Rosenkranz oder auf ein mantrisches Gebet, um einfach dieses ewige Gequassel im Kopf wieder zur Ruhe zu bringen.
Was kann das denn fürs Schreiben auch bedeuten? Wir haben im Japanischen diese Haikus, das ist ja auch eine Reduzierung auf das Wesentliche. Kann das auch eine bestimmte Ästhetik zeitigen, wenn man sich auf das Wesentliche und Wenige konzentriert?
Schreiben ist ja im Prinzip, selbst wenn man jetzt ganz barock schreibt und überbordende Schelmenromane schreibt, verglichen mit der Wirklichkeit, ist der Satz ja immer noch ein extrem reduziertes Ding. Also Wörter und Sätze sind per se erstmal schon mal sehr, sehr große Wirklichkeitsreduktion. Und damit da etwas steht, was in der Reduktion Wirklichkeit trotzdem abbilden kann, braucht es von vornherein ja irgendwie eine Konzentration. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise und irgendwie hermetische Gedichte wie die späten von Celan sind natürlich etwas anderes als barocke Gedichte von Peter Rühmkorff. Ne? Und irgendwie zwischen diesen Polen, dem barock angelegten Roman von Günter Grass oder Gerold Späth, demgegenüber stehen dann extrem reduktionistische Prosaarbeiten auch, wie jetzt irgendwie zum Beispiel Gestürzter Engel von Per Olof Enquist, nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingsbücher, was wirklich nur so aus kleinen Satz- und Geschichtenfragmenten besteht, extrem reduziert. Und es gibt eben auch da immer beide Pole und so wie es für das individuelle Leben die Zeiten der Fülle und die Zeiten der Reduktion braucht, geht es mir zumindest auch so. Beim Lesen, einer meiner absoluten Lieblingsromane ist auch Der Mensch erscheint im Holozän von Max Frisch, ich glaube der letzte Roman, den er geschrieben hat, extrem reduziert, ein Mann wird eingeschneit irgendwo im Tessin und weiß nicht, ob er da jemals wieder rauskommen wird und guckt, wie viel Vorräte er noch hat und sieht aus dem Fenster und es ist alles weiß und er hört irgendwie nur Donner und Grollen und also ein extrem reduziertes Buch und gleichzeitig gibt es dann aber auch Zeiten, wo ich gerne mal so einen richtig fetten Roman lese, wie Wassermusik von Corison Boyle oder irgendwie so. Ne? Also auch da würde ich sagen, wir neigen als Menschen, ich zumindest, irgendwie immer zum Hin und Her des Pendelschlags. Und wenn das eine zu viel geworden ist, entsteht die Sehnsucht nach dem anderen.
Ich zitiere mal aus Ihrem Buch, diese wunderbare Bitterkeit, Leben mit dem Tee. Da schreiben Sie, kein Getränk ist besser geeignet, die Gedanken in einen Zustand der ruhigen Betrachtung und des uferlosen Sinnierens zu versetzen. Beim Teetrinken stellt sich eine Offenheit für Ideen und Bilder aus den verschiedensten Richtungen ein, die wiederum hierhin und dorthin ausschweifen, sich überlagern, verschwimmen und manchmal etwas von der unendlichen Stille hinter allem erahnen lassen. Zitat Ende. Diese Stille, ist das eine Befreiung von allem, auch was von außen auf uns eindringt?
Auf jeden Fall. Irgendein Mediziner hat mir neulich gesagt, dass wir in Europa oder im Westen auch deshalb im Alter so schwerhörig werden, weil wir eigentlich, ohne es zu merken, in einer Welt leben, die permanent zu laut ist und unser Gehör schädigt, auch wenn wir nicht irgendwie uns laute Kopfhörer aufsetzen. Dieser permanente Lärm von allem ist, glaube ich, schon etwas, was uns viel mehr stresst, als wir das im normalen Alltag überhaupt wahrnehmen. Und da ist, glaube ich, das Teetrinken, wenn man sich wirklich irgendwie still hinsetzt und welche Art von Tee auch immer zubereitet und dieses warme Getränk in der Hand hat. Ich trinke ja meistens aus Schalen oder japanischen Bechern ohne Henkel. Die trinkt man beidhändig, dann hat man zwei Hände an so einem warmen keramischen Gegenstand. Die gesamte Bewegung ist eigentlich Sammlung, wenn man ein Gefäß mit beiden Händen zum Mund führt und dann eine heiße oder nicht zu heiße, aber warme Flüssigkeit, die auch eine gewisse Bitterkeit hat, wenn man den Tee nicht zu sehr süßt, zu sich nimmt. Also das hat insgesamt etwas auf den gesamten Körper und Geist Beruhigendes. Und obwohl Tee ja auch sowas wie Koffein enthält, wirkt es ja völlig anders als bei Kaffee. Also wenn man irgendwie starken Kaffee in zu großen Mengen trinkt, dann wird man hibbelig. Und aber beim Tee, wenn man es jetzt nicht übertreibt, dann stellt sich eben so eine ruhige Konzentration ein, die einen eben klar macht, aber nicht übererregt.
Jetzt kurz vor der Fastenzeit, es gibt ja viele Leute, die fasten. Es gibt auch den Dry January, alle möglichen anderen Formen. Die meisten Menschen machen das ja aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht noch einige aus Gründen der Nachhaltigkeit, weil es auch der Schöpfung dient, wenn wir alle etwas weniger konsumieren. Aber Fasten kann auch darüber hinausgehen, kann auch spirituelle und auch ästhetische Dimensionen haben.
Auf jeden Fall. Ich persönlich bin, was meine Gesundheit anlangt, immer irgendwie relativ brutal mit mir umgegangen. Ich habe irgendwie es eher so mit Boys gehalten. Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung und ich glaube, in dem Pfeil-Film gibt es so ein Interview irgendwie, wo er sagt, am Ende von der Kraft, von der Energie, die wir haben, da darf einfach nichts mehr übrig sein. Wir müssen uns komplett verbrennen in diesem Leben. Wenn ich faste, wenn ich mich reduziere, geht es mir eigentlich immer um was Geistiges und nicht primär darum, irgendwie gesund zu sein. Ich ernähre mich gesund, glaube ich, würde ich sagen. Ich trinke seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr, ich rauche nicht mehr. Im Prinzip, glaube ich, die Reduktion des Fasten, also auch das Reduzieren von Dingen im täglichen Gebrauch, würde ich immer in erster Linie von den geistigen Aspekten her betrachten und sehen, dass diese Fokussierung auf was Wesentliches dann eben auch dem Geist dabei hilft, dem Wesentlichen in sich, der Stille in sich und damit auch dem Göttlichen in sich näher zu kommen.
Was kann das denn sein, die Stille in sich? Vielleicht ist da nichts.
Also ich mache ja seit vielen, vielen Jahren Meditationsübungen, eigentlich jeden Tag so eine Stunde. Kenne auch diverse andere Freunde, die das sehr, sehr lange machen. Alle Meditationspraktiken, von denen ich gehört habe und auch die ich selber praktiziere, führt dazu, dass zwischendrin tatsächlich diese innere Stille hörbar wird. Es gibt, als ich das erste Mal erlebt habe, so nachdem ich so 2 Jahre geübt hatte, Meditation, so einen Moment, als wäre plötzlich das Radio aus. Es dudelt die ganze Zeit im Kopf und auf einmal ist das Radio aus und man denkt, huch, was ist denn jetzt hier passiert? Und dann merkt man, dieses endlose Gerede im eigenen Kopf wird durch die Meditation zum Stillstand gebracht. Und dann entsteht eine Stille, die trotzdem gefüllt ist. Die ist auch oft schon nach einer Sekunde oder zwei ist sie wieder weg, aber man hat sie ganz kurz gehört und man übt weiter, eigentlich um in diesen Moment der gefüllten Stille zu kommen, der auch verbunden ist mit einer Erfahrung, dass man nicht für sich selbst als ewig quasselndes Durcheinander existiert, sondern in dieser Stille mit allem verbunden ist, was um einen herum ist. Das klingt wahnsinnig mystisch, ist aber eine sehr einfache Basiserfahrung, wenn man sie mal gemacht hat. Also es ist irgendwie nicht hoch erhaben und euphorisch, sondern es ist so eine ganz einfache Basiserfahrung. Es ist still und ich bin mit allem verbunden und mehr muss eigentlich auch nicht.
Sie sagten gerade, das kann mystisch sein. Damit kommen Sie ja dem ziemlich nahe, was große Mystiker wie Meister Eckhart oder Tauler beschreiben, oder?
Ja, also ich würde mich da jetzt irgendwie nicht so einordnen. Ich versuche das halt irgendwie, so wie ich das gelernt habe, zu machen. Und wenn es dann still wird, dann freue ich mich. Wenn ich mich aber zu sehr freue, dann freue ich mich schon wieder so laut innerlich, dass es schon wieder weg ist und ich wieder von vorne anfangen muss. Ein ähnliches Moment gibt es übrigens auch bei der Teezeremonie, was sozusagen eine Meditation in Gesten ist oder ein Gedanken zur Stille in Gesten, der darauf abzielt, dass man in diesen einfachen Gesten der Teezubereitung nichts anderes mehr denkt und auch das nicht denkt, als was man gerade in diesem Moment mit dieser Geste im Hinblick auf den Tee tut, wobei man schon den Hinblick auf den Tee beim Tun eigentlich vergisst, sondern nur noch das Wasser schüttet, um die Teeschale aufzuwärmen und zu reinigen und dem Klang des Wassers, wie er in die Teeschale kommt, zuhört und dann alles andere verschwindet. Auch da ist es so, 90% der Zeit, wo ich bei Teezeremonie bin, bin ich schon eine Geste weiter, denke, die ist nichts geworden, denke, gleich will ich aber noch den und den anrufen oder ich muss noch daran denken, dass ich heute noch, bevor der Laden zumacht, was fürs Frühstück morgen früh kaufe. Aber die ganze Übung versucht, diesen unfassbar unruhigen Geist, den wir haben, dazu zu bringen, nichts anderes zu denken und auch das nicht zu denken, als das, was in diesem Moment gerade passiert. Und das ist natürlich eine große Reduktion und wenn es gelingt, ist auch da eben diese Stille und Verbundenheit.
Vielen Dank, Christoph Peters. Mit dem Autor habe ich über die verschiedenen Dimensionen des Fastens und des Stillwerdens gesprochen. Besonders empfehlen möchte ich sein Buch »Diese wunderbare Bitterkeit – Leben mit Tee«. Das Buch ist im Arche Verlag erschienen und kostet 13 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.